Priestley erzählt ihm begeistert von seinem Experiment, dass er eben diese Luft herstellen kann ohne Phlogistonen.
Also könnte man ja beinahe sagen, dass ein Nichts unser Lebenselixier ist.
Das, finde ich, ist auch was der Staub uns lehren kann. Es läuft nicht alles so nach Plan.
Die Geschichte eines Smogalarms im Ruhrgebiet.
Luft ist ein verbindendes und damit ein soziales Element.
Der Vulkan verdunkelte im Umkreis von 600 Kilometern den Himmel für 2 Tage lang.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Ich bin Katrin Altschner.
Und ich Martin Frank. Und zusammen begrüßen wir euch
im Luftschloss.
Bisschen feierlicher, Katrin.
Im Luftschloss.
Das Luftschloss ist der Podcast zur aktuellen Sonderausstellung Luft, eine für alle.
20.000 Mal atmen wir am Tag durchschnittlich ein und aus und benutzen dazu ein ziemlich komplexes Filtersystem.
Die Nase bildet dabei den Anfangsteil der oberen Luftwege, die Luft über Rachen, Kehlkopf und Luftröhre in die Lungen führen.
Heißt es in einem Lehrfilm des Hygienemuseums Ende der 1970er Jahre.
Schon verrückt, wie dieses System Atmung auf Autopilot läuft. Luft rein, Luft raus, selbst im Schlaf.
Darüber machen wir uns meist gar keine Gedanken. Und noch weniger darüber, welche Rolle das Atmen, die Luft, in der menschlichen Geschichte spielt und immer gespielt hat.
In dieser Folge sind wir außer Atem. Wir widmen uns dem Staub, der per Anhalter mit dem Wind reist.
Sprechen über einen Vulkanausbruch in Indonesien, der in Europa für ein Jahr ohne Sommer sorgte, der Missernten und Not brachte, aber auch atemberaubende Sonnenuntergänge, Literatur und Kunst.
Erfahren mehr über Smog und wie ein Spielfilm so realistisch wirken konnte, dass Familien ihre Kinder packten, um dem scheinbar drohenden Ersticken zu entkommen.
Suchen nach Entgrenzung, wenn wir in Atemkontrolle gehen.
In unserem Luftschloss nehmen wir euch mit auf diese Reise.
Dieses merkwürdige Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff im Verhältnis ungefähr 80:20. Und dazu kommen dann noch diverse Spurengase, aber eigentlich ist es ja das. Und wir sehen sie nicht, wir riechen sie nicht, wir greifen sie nicht. Also könnte man ja beinahe sagen, dass ein Nichts unser Lebenselixier ist.
Sagt die Philosophin und Autorin Kerstin Decker, die sich in ihrem Buch »Eine kleine Geschichte des Windes« mit der Luft und besonders dem Wind beschäftigt hat. Am Wind werden wir dann in der kommenden Folge sein.
Heute wissen wir, dass es der Sauerstoff ist, der die Luft zum Lebenselixier macht. Ohne ihn wären wir nicht möglich.
Aber das war nicht immer so.
Gehen wir mal kurz zurück, in eine Zeit, in der es die moderne Chemie noch nicht gibt. Dafür aber ihren Vorläufer, die Alchemie.
Dabei denken wir vielleicht an Fantasieromane, ans Goldherstellen und den Stein der Weisen.
Es war aber letztlich die Lehre von den Eigenschaften der Stoffe und ihren Reaktionen. Und die Alchemisten stellten dabei Experimente an, um zum Beispiel Farben oder Medikamente herzustellen.
Es waren also im Grunde, kann man sagen, so die frühen Chemiker oder Pharmazeuten.
Aber sie konnten eben noch nicht wissenschaftlich erklären, was sie da tatsächlich zustande bringen. Also welche Stoffe sich da, warum, in welche umwandeln.
Es gab Theorien, die versucht haben, eine Erklärung dafür zu liefern. Und die schienen für die damaligen Zeitgenossen auch durchaus plausibel.
Die wichtigste Theorie dazu wird Ende des 17. Jahrhunderts vom Naturforscher Georg Ernst Stahl entwickelt. Und das ist die Phlogistontheorie. Die Phlogistontheorie war die erste, kann man sagen, wissenschaftlich-chemische Theorie. Sie hat sich zwar als falsch herausgestellt, aber immerhin, es war der Versuch zu erklären, wie die Stoffe miteinander interagieren.
Weiß der Historiker Daniel Messner zu berichten. Gemeinsam mit Richard Hemmer moderiert er den Podcast Geschichten aus der Geschichte. Kennt ihr vielleicht? Dort hat er sich in einer Folge der Entdeckung des Sauerstoffs gewidmet und ist auf dem Weg dorthin auch den Vorstellungen von Georg Ernst Stahl auf den Grund gegangen.
Und Phlogiston war genau der Stoff, nach seiner Vorstellung, der beim Verbrennen entsteht. Und Stahl war übrigens Medizinprofessor an der Uni Halle und die Idee war, die er hatte mit der Phlogistontheorie, dass in allen Stoffen, die brennbar waren, dieses Phlogiston enthalten ist und es bei der Verbrennung an die Luft abgegeben wird.
Also eine Kerze in einem abgeschlossenen Gefäß geht nach dieser Theorie aus, weil die Luft, die wird dann mit der Zeit mit Phlogiston gesättigt, bis die Flamme dann schließlich erlischt.
Ein weiterer wichtiger Vertreter der Phlogistontheorie war Joseph Priestley. Er ist der Erste, dem es mit Versuchen gelang, Sauerstoff zu isolieren. Nur, dass er noch nicht wusste, um was es sich da handelt.
Der ist auch bekannt für die sogenannten Priestley-Versuche. Da hat er zum Beispiel Versuche mit Mäusen gemacht und festgestellt, dass wenn man in einem abgeschlossenen Behälter nicht nur eine Kerze, sondern auch Mäuse reingibt, dass diese eingesperrten Mäuse sterben und die Kerze ausgeht. Wenn er dann seine phlogistonfreie Luft dazugegeben hat, also das war im Grunde Sauerstoff, aber er hat ihn sich so erklärt, dass Sauerstoff im Grunde Luft ist, die kein Phlogiston enthält, dann haben die Mäuse länger überlebt.
Die Frage, woraus Luft besteht und welche Luft vielleicht dafür verantwortlich, dass Menschen krank werden, lässt sich bis Hippokrates nachverfolgen.
Und es hat zu tun mit einer medizinischen Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Und das ist die Lehre von den Miasmen. Also die Vorstellung war, die Menschen hatten, dass Krankheiten dadurch entstehen, dass es giftige Ausdünstungen gibt, die aus dem Boden kommen und dann mit der Luft verbreitet werden. Und daher kommt dann übrigens auch der Name für Malaria, also Mal, also schlecht, und Aria, also die Luft, also die schlechte Luft ist quasi der Wortursprung von Malaria eigentlich. Weil die Vorstellung war, dass Seuchen wie Cholera durch vergiftete Luft übertragen werden. Und daher gab es eben großes Interesse zu verstehen, was Luft ist und woraus Luft besteht und wie Luft halt funktioniert.
Aber zurück zum Phlogiston, dem Stoff, von dem man glaubte, dass er durch Verbrennung an die Luft abgegeben wird.
Das Problem mit der Phlogistontheorie eben war, dass sich der Ausgang einiger Experimente nicht so recht erklären ließ.
Da kommt jetzt Antoine Laurent de Lavoisier ins Spiel, der sich mit der Gewichtszunahme bei Verbrennungsprozessen beschäftigt hat. Wenn man Metall verbrennt, ist das Produkt am Ende schwerer als der Ausgangsstoff. Und damit ließ sich die Verbrennung mit Phlogiston nicht erklären, weil die Idee war ja, dass Phlogiston entweicht und dann müsste ja das Verbrannte am Ende leichter sein.
Und im Oktober 1774 kommt es zu einem recht denkwürdigen Abend in Paris. Da trifft Lavoisier sich nämlich mit Joseph Priestley.
Das war der mit den Mäusen.
Priestley erzählt ihm begeistert von seinem Experiment, dass er eben diese Luft herstellen kann ohne Phlogiston und beschreibt ihm das detailliert und beschreibt ihm die Experimente, die er da macht. Und da erkennt Lavoisier, dass sie zwar die richtigen Experimente machen, aber die falschen Schlüsse daraus ziehen. Weil, so dann Lavoisiers Idee, beim Verbrennen werden keine Phlogistone abgegeben, sondern Sauerstoff aufgenommen. Das heißt, Verbrennung ist eine Form der Oxidation. Und dieser Gedanke ist dann so revolutionär für die Chemie, weil damit Lavoisier im Grunde die moderne Chemie ja begründet.
Mit der Entdeckung des Sauerstoffs und der Oxidation war der Weg frei für die moderne Chemie.
Für alle die, die in Chemie ähnlich begabt waren und sind, wie ich, eine letzte Frage. Warum hat der Mensch und das Atmen jetzt was mit Verbrennung zu tun?
Der Mensch ist ein Verbrenner oder man kann ihn auch als Verbrenner bezeichnen, letztlich weil bei unserem Stoffwechsel, also die Zellatmung, das ist im Grunde, da wird wie bei der Verbrennung Sauerstoff als Oxidationsmittel verwendet. Also wir brauchen Sauerstoff zur Energiegewinnung und damit ähnelt unsere Art der Energiegewinnung im Grunde einer Verbrennung, weil es eben auch mit Sauerstoff als Oxidationsmittel funktioniert.
Wenn ihr noch mehr über die Entdeckung des Sauerstoffs erfahren wollt, dann empfehlen wir euch die Geschichten aus der Geschichte Folge 263, Lavoisier und die Entdeckung des Sauerstoffs.
Das ist auch insofern spannend, weil ihr da mehr von Lavoisier so als Typ erfahrt. Der ist nämlich keine unumstrittene Figur.
Wie bei vielen Forschenden seiner Zeit arbeitete zum Beispiel seine Frau ganz intensiv mit im Labor. Aber Credits dafür? Fehlanzeige.
Credits könntet ihr uns geben. Wenn euch das Luftschloss gefällt, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig über eine Bewertung oder ihr lasst uns ein Abo da. In den Shownotes findet ihr außerdem den Link zur Website unseres Podcasts. Da findet ihr noch Bilder und weitere Infos zu jeder Folge und natürlich den Weg ins Museum.
Aber natürlich ist Sauerstoff nur einer von vielen Bestandteilen, die sich in der Luft so rumtreiben.
Und damit zu Jens Söhnken. Er ist Philosoph und Chemiker und leitet das Wissenschaftszentrum Umwelt an der Universität Augsburg.
Das Wissenschaftszentrum Umwelt der Uni Augsburg, das ist eine zentrale Einrichtung, die im Grunde zwischen den Fakultäten sitzt. Und wir haben da halt diese Schwerpunkte Umwelt und Gesundheit, zu denen dann auch Luftqualität zum Beispiel gehört, aber auch Environmental Humanities, das sind so Umwelt-Geisteswissenschaften. Da könnte dann auch dahin gehören, wie man sich Luft so vorstellt oder was Schriftsteller über Luft oder verschmutzte Luft so erzählen.
Was Frankenstein dem Monster ist, das ist die Luft dem Staub. Sie haucht ihm vielleicht kein Leben ein, aber sie mobilisiert ihn.
Und lässt ihn unglaubliche Strecken zurücklegen. Man denke nur an den Sahara-Staub, der es über das Mittelmeer, über die Alpen bis auf unsere Fenster und Autoscheiben schafft.
Ich glaube, dass die meisten Menschen natürlich ein großes Problem in erster Linie mit dem Staub haben, weil der ja unsere ganzen Kontrollversuche im Grunde unterläuft.
Wir finden ihn in Blüten und auch in die Wohnung schleicht er sich durch jede Ritze. Selbst im Weltall ist er zu finden.
Das finde ich ist auch was, was der Staub uns lehren kann. Es läuft nicht alles so nach Plan. Also der ist einfach ein irre faszinierendes Objekt für die Vielfalt auch unserer Welt, in der wir leben.
Der Staub ist ein windiger Typ. Ein Anarchist, der sich nicht so verhält, wie wir erwarten. Aber was ist Staub überhaupt?
Es gibt ja so einen Denker aus dem frühen Mittelalter, den Isidor von Sevilla, der sagte, also Staub ist alles, was durch die Kraft des Windes emporgehoben wird und bewegt wird. Und ich denke, das trifft es ganz gut.
Was Staub ist, ist im Grunde so schwer zu greifen wie der Staub selbst, weil er so klein und vielgestaltig ist.
Also alles, was sich so mit einem Atemhauch so richtig in die Luft bewegen lässt und dann eine Weile in der Luft schwebt, das ist Staub. Wissenschaftlich sind es einfach sehr kleine Partikel, die so im Mikrogrammbereich was auf die Waage bringen. Das kann alles sein. Das sind meistens irgendwelche Textilfasern beispielsweise. Das sind irgendwelche Rußpartikelchen, die eben so klein sind, dass wir sie oft gar nicht mehr richtig sehen, sondern nur noch so als Trübung der Luft erkennen können. Aber dieser Staub hat es eben in sich, der wirkt auf unsere Gesundheit, der wirkt auf das Aussehen der Welt sehr stark ein und der wirkt natürlich auch ökologisch aufs Klima und ist im Grunde auch ein Bote zwischen Pflanzen.
Wir führen einen nicht endenden Streit mit ihm, auf Bücher- oder Schallplattenregalen oder auf Küchenschränken, wo er sich Fett zum Verbündeten nimmt.
Zum Glück besitzen wir als Mensch ein wirklich gutes Filtersystem, von Härchen bis zu Schleimhäuten, das darauf ausgerichtet ist, unsere Lungen vor Staub zu schützen.
Sonst wäre es ja gar nicht erklärlich, dass wir hier noch sitzen, wo wir doch jeden Tag 13 Kubikmeter Luft ein- und ausatmen, wo drin immer Staub ist, der aber offenbar vom Körper so nach und nach wieder ausgeschieden wird.
Nur gegen den Feinstaub, da kommen wir nicht an. Das dürfte mittlerweile bekannt sein. Das macht diesen so gefährlich.
Das ist ja ein Teil unserer Forschung am Arbeitsplatz, in der Wohnung, draußen Feinstaub zu reduzieren. Ich sage aber auch, der Staub hat auch sein Gutes, wie alles in der Natur. Also ganz ohne Staub hätten wir ja auch keine Ernten, weil ja die Pflanzen natürlich auf Staub angewiesen sind, also in Gestalt von Pollen und so weiter, die von Bienen transportiert werden oder vom Wind eben. Und das ist das eine, das Klima ist vom Staub abhängig, weil zum Beispiel eine Schneeflocke bildet sich nur, wenn irgendwo ein Staubkorn in der Luft rumdüst. Ja, und wir Menschen machen ja auch eine Menge mit Staub.
Malerei ohne Staub, also ohne Pigmente, nicht möglich. Wir drucken sogar mit Staub. Man muss sich nur einmal den Laserdrucker genau anschauen.
Längst treffen wir in unserem Alltag aber nicht mehr auf so viele gefährliche Arten von Staub wie in früherer Zeit.
Also es ist ganz sicher, dass der Staub wesentlich ungefährlicher geworden ist. Manche Stäube oder manche Bestandteile des neueren Hausstaubes, wie zum Beispiel Mikroplastik, können wir noch nicht so richtig gut einschätzen. Was wir aber wissen, ist, dass viele Bestandteile in dem modernen Staub nicht mehr drin sind, die in alten Stäuben noch enthalten waren und von denen wir sicher wissen, dass sie toxisch waren. Also, und damit meine ich insbesondere Farbpartikel. Also wir hatten ja in früheren Zeiten auch schon weiß gestrichene Wände, aber das war eben Bleiweiß, mit dem da gestrichen wurde. Und das ist nun definitiv eine toxische Verbindung. Rot wurde auch in der Menninge-Verbindung erzeugt, Menninge. Und dieses Zeug, ja, das blätterte natürlich ab. Oder denken Sie an das Schweinfutter Grün. Heute noch in Altbauten vielfach zu finden. Ja. Schweinfuttergrün ist eine Arsenverbindung, die definitiv sehr toxisch ist.
Schweinfuttergrün kam übrigens auch lange Zeit bei der Veredelung alter Bücher zum Einsatz. Einem solchen und seiner Autorin widmet sich auch Timo Feldhaus in seinem Roman Ein Jahr ohne Sommer, nämlich Frankenstein, geschrieben von Mary Shelley.
Sie war groß und dünn, Ihre blondbraunen Haare flatterten im Wind wie eine Flagge über einem seltsamen, schönen Haus.
Was hat eine Schriftstellerin, ein Maler, eine Hungersnot und ein Vulkan miteinander gemein?
Ein Staubereignis von unglaublichem Ausmaß.
Es kann eben sein, dass so ein Vulkanausbruch sehr, sehr hoch in die Atmosphäre reingeht. Und das ist eben in der Geschichte auch verschiedentlich so passiert.
Wie beim Ausbruch des Tambora 1815 in Indonesien.
Schier unglaubliche Massen an Lava und Geröll und nicht minder viele Menschen, die an den direkten Folgen vor Ort sterben.
Der Vulkan verdunkelte im Umkreis von 600 Kilometern den Himmel für 2 Tage lang fast vollständig. Also es war einfach vollständige Dunkelheit. Und in kürzester Zeit haben halt die ausgeworfene Asche und die Staubteilchen sich um den Äquator gesammelt und dann wirklich innerhalb kürzester Zeit die ganze Erde umrundet.
Und das konnte man auch sehen.
Viel Staub in der Atmosphäre erzeugt Farbenspiele, also die Sonnenuntergänge sind dann richtig schön rot und sehen super eindrucksvoll aus. Das haben also viele Leute in der damaligen Zeit gesehen.
Auch einem heute sehr bekannten Künstler blieb das nicht verborgen.
Manchmal kamen Gäste zu Besuch und der Kasperle Friedrich war wieder knurrig zu Hause am Hocken und hat sich eingeschlossen und wollte malen. Und dann sagte die Frau, jetzt malt er gerade die Luft, jetzt darf man ihn nicht stören. Denn wissen Sie, Himmelmalen ist für ihn wie Gottesdienst.
Jetzt malte wieder Luft. Das sagte die Frau von Caspar David Friedrich über ihn. Dieses Jahr im September 2024 wäre er 250 Jahre alt geworden.
Timo Feldhaus Buch Jahr ohne Sommer erzählt von den vielen KünstlerInnen, die von den Folgen des Tambora-Ausbruchs betroffen und inspiriert wurden.
Das Besondere oder das irgendwie wirklich auch sehr Schöne ist halt, dass der Caspar David Friedrich da in Dresden sitzt und der William Turner in London und die beide halt diese toxischen Biedermeier-Himmel malen.
William Turner und Caspar David Friedrich gehören beide zu einer Generation von Künstlern, die die Landschaftsmalerei völlig neu interpretierten.
Aber im Jahr 1816, einem Jahr nach dem Ausbruch des Tambora, revolutionieren sie nicht nur den Blick auf Wolken und Himmel, sondern halten zugleich eben ein historisches Staubereignis fest.
Es gibt ein Forscherteam aus Argentinien, die vor einigen Jahren wirklich sich diese Malerei der Zeit angeschaut haben. Und zwar ist Caspar David Friedrich wieder mal auf Platz 1 gelandet, als derjenige, der die meisten Bilder in diese bestimmten Farbtöne zusammengemischt haben, die halt dieses glühende Rot, dieses knallige, harte Orange und diese Violetttöne gebildet haben.
Nicht das einzige Zeugnis des Tambora-Ausbruchs in Europa.
Ich habe tatsächlich eine Gedenkmünze, das ist ein sogenannter Hungertaler aus diesem Jahr oder vielmehr ein Jahr später. Und da wird dann beschrieben, dass tatsächlich Gewitter nie gesehenen Ausmaßes stattfanden, dass Überschwemmungen stattfanden, dass das Korn verschimmelt ist, also keine Ernte möglich war. Also die Leute buchstäblich gehungert haben.
Hungertaler waren tatsächlich nie Zahlungsmittel. Sie sollten an eine schwere Zeit erinnern. Es gibt auch Exemplare aus dem 16. Jahrhundert.
Aber die bekanntesten sind tatsächlich auf dieses Jahr ohne Sommer zurückzuführen. So verheerend waren die Missernten damals.
Es war kalt, es war nass, es schneite in Monaten, wo es gewiss nicht schneien sollte.
Erst 1-2 Jahre später hatte sich natürlich der Staub wieder gelegt und dann waren wieder Ernten möglich. Auf diesem Taler kann man dann lesen, nun danket alle Gott.
Denn anders als wir heute brachten die Menschen den Vulkanausbruch, das globale Klima, nicht mit der Katastrophe überein.
Also wer sollte dafür verantwortlich sein? Welche Antworten fanden die Menschen ihrer Zeit?
Ich beantworte das mal anders, mit einem einzigen Wort, also der Teufel.
Kurzer Reminder.
Französische Revolution. Höhepunkt der Aufklärung. Mensch als vernunftbegabtes Wesen. Göttliche Ordnung in Frage gestellt.
Das ist halt der Moment, in dem die Aufklärung gerade frisch in der Welt ist. Und die Aufklärung ist ja im Wortsinn die Lehre des Lichts. Ne? Es klärt sich auf. Die Vernunft hält Einzug, um die Menschen von den schrecklichen Geboten des Mittelalters zu befreien und mündig macht. Und in diesem Moment, also plötzlich steigt da diese Asche hoch und lässt das Sonnenlicht, also das Licht eben nicht mehr zur Erde. Ne? und es legt sich ein Schatten um die Welt. Vielleicht ist es mit der Vernunft doch nicht so weit her.
Eine Gruppe junge Künstler und SchriftstellerInnen kehrt sich ab vom Geheiß der Vernunft und entdeckt zu dieser Zeit auch die Nachtseite der Romantik.
Da gibt es diese neue Generation von jungen Leuten, die irgendwie merken so, ich finde das alles total spannend, total interessant, auch so die Industrialisierung, diese neuen Techniken, da sind die ja total interessiert dran, aber gleichzeitig sind sie auch, hören sie auch den Wäldern zu und graben sich tief rein in die Natur und haben eigentlich zum ersten Mal so einen Rückzugsmoment, der uns ja auch heute immer noch beschäftigt in Pop, in Kunst, in allem, also diese Idee der Romantik, das als Alternative, ne, als alternative Wirklichkeit, als Ort des Zweifels.
Im Jahr ohne Sommer haben sich Mary Shelley, also eigentlich hieß sie zu dem Zeitpunkt noch Mary Godwin, und ihr zukünftiger Ehemann, der Dichter Percy Shelley, in einem Landgut am Genfer See verschanzt.
Die Schweiz ist damals besonders schwer gebeutelt von dem viel zu kalten, nassen Sommer und der kleinen, illustren Gesellschaft wird langweilig. Außerdem drückt die grauenhafte Wetterlage aufs Gemüt.
Man diskutierte über technische Errungenschaften. Gesellschaft und Politik flirtete gedanklich mit dem Okkulten und man trank erheblich und war Opium nicht abgeneigt. Brad Girl Summer.
Nur ohne Sommer eben. Irgendwann soll Lord Byron dann vorgeschlagen haben, jeder der Anwesenden möge eine Schauergeschichte zu Papier bringen. Ein Schreibwettbewerb um die gruseligste Geschichte also. Lasset die Spiele beginnen.
Hätte man Wetten gesetzt, so wären die Einsätze vermutlich auf die beiden Macker, Lord...
Macker, das sind Dichterfürsten. Okay.
Die beiden Macker, Lord Byron und Percy Shelley, gegangen. Aber es ist noch immer Brad Girl Summer und deswegen...
Es war Frankenstein von Mary Shelley, die als kreative Gewinnerin aus dem Wettbewerb hervorging.
Gilt ja als erste Science Fiction und wie gesagt, also sie kannte sich sehr gut aus mit den Technikdiskursen ihrer Zeit und ich finde es lässt sich sehr gut und interessant lesen als eine Geschichte von künstlicher Intelligenz und einer Lebensform, die schlauer, die stärker ist als der Mensch, aber es ist auch eine Geschichte der Idee, wie man eine neue Gemeinschaft bildet, wie man mit neuen Lebensformen, mit neuen Lebewesen umgeht.
Der Roman Frankenstein, zunächst anonym veröffentlicht, erlangt später Weltruhm. Sein Monster, heute eine Ikone der Popkultur. Den ersten Entwurf überarbeitete Mary Shelley, als sie von der Schweizreise wieder zurück in London ist.
Eine Stadt übrigens, die in den Augen von Jens Zöntgen durchaus auch als Vulkan gelesen werden kann.
Der Albert Kratzer, der war ein Ordensbruder hier in der Abtei Ettal. Das ist also von hier zwischen hier Augsburg und Garmisch gelegen. So eine sehr traditionsreiche alte Abtei. Und der hat im Grunde so eines der allerersten Lehrbücher und zusammenfassenden Darstellungen der sogenannten Stadtmeteorologie und Stadtklimatologie geschrieben, wo er besonders eben auf den Staub eingeht. Und da in diesem Buch, das ist seine Doktorarbeit, da hat er eben dieses Irregleichnis, dass er sagt, Städte sind Vulkane.
Ganz egal, ob mittelalterliche Stadt oder antike Polis oder eben London im 19. Jahrhundert. Überall fanden und finden Verbrennungsprozesse statt.
Klar, auch heute.
Da fährt ein Auto, da wird irgendwo in einem Gaskraftwerk Strom erzeugt, die Schlote der Industrie rauchen.
Insofern sind Städte vielleicht weniger Wüsten, wie man bei all dem Asphalt denken könnte, sondern eher qualmende Vulkane.
Kein Wunder übrigens, dass, wenn der Staub mit dem Wind als Anhalter reißt, Menschen nach ihm ihre Städte planten, sagt Kerstin Decker.
Die Industriegebiete in den größeren Städten, die standen allesamt im Osten der Stadt und im Westen waren die Wohnviertel der Fabrikbesitzer, zumindest der Wohlhabenderen, und die hatten saubere Luft, weil der Wind eben aus Westen wehte.
Von Kerstin Decker werdet ihr noch mehr in der nächsten Folge unseres Podcasts hören. Denn dann sind wir am Wind.
Martin?
Was?
Hast du heute eigentlich schon ans Römische Reich gedacht?
Schön, dass du immer diese popkulturellen Momente einfließen lässt, aber ich bin doch kein Internet-Meme. Aber wo du es gerade sagst, Auch bei den Römern scheint es eine Art Bewusstsein für Luftverschmutzung gegeben zu haben. Laut Untersuchungen des Leibniz-Zentrums für Archäologie gab es zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert in der Eifel eine römische Keramikhochburg.
In der Region rund um die Stadt Speicher heizten zu dieser Zeit bis zu 240 Töpferbetriebe auf einer Fläche von etwa 4 Quadratkilometern ihre Öfen ein. Ein richtiges Industriegebiet, könnte man sagen.
Ungewöhnlich daran ist, dass sich dieses Gebiet gut 30 Kilometer von der späteren Kaiserresidenz befand, der Stadt Trier.
Ungewöhnlich, weil in anderen römischen Städten die Industrie in der Stadt selbst integriert war.
Warum also mitten im Nirgendwo, mitten im Wald Keramik produzieren?
Die Forschenden kamen zu der Theorie, dass es sich um extra ausgelagerte Industriegebiete handeln könnte. Denn in einem Experiment konnten die Forschenden Wetter, Umgebung und Emissionen der Öfen simulieren.
Das Ergebnis? Ganz schön dicke Luft. Luftschadstoffe wie Stickoxide und Kohlenmonoxid waren weit höher, als moderne Grenzwerte für Städte es zulassen würden.
Davon wussten die Menschen der Antike freilich noch nichts. Aufgefallen wird es ihnen aber sicherlich sein, dass, wurden die Betriebe außerhalb der Stadt errichtet, die Luftqualität in der Stadt selbst wieder deutlich anstieg.
Roman Empire? Haken dran.
Podcast trifft Ausstellung. In der Sonderausstellung Luft, eine für alle, könnt ihr noch bis zum 10. August 2025 zahlreiche Kunstwerke und Objekte bestaunen, die dazu einladen, über globale Umweltfragen zu diskutieren und wie wir als Lebewesen durch und mit der Luft verbunden sind.
Luft ist ein verbindendes und damit ein soziales Element. Das wird auch deutlich an einer Praxis aus dem Bergbau. Kanarienvögel warnen vor sogenannten matten Wettern, also schädlichen Gasgemischen in der Grube.
Nili Wagner ist die Kuratorin der Ausstellung Luft, eine für alle, hier am Deutschen Hygienemuseum.
Die Vögel wurden in kleinen Käfigen mit hinunter in die Grube genommen. Kanarienvögel haben nämlich einen besonders empfindlichen Stoffwechsel und ein effizientes Atemsystem. Das macht sie empfindlicher gegenüber giftigen Gasen wie Kohlenmonoxid.
Wenn in der Mine gefährliche Gaskonzentrationen vorhanden waren, reagierten die Vögel schneller als die Menschen auf diese Bedrohung. Starb oder kollabierte der Kanarienvogel, war dies ein deutliches Zeichen für die Bergleute, die Mine sofort zu verlassen.
In der Ausstellung zeigen wir einen einst in England und Australien genutzten Käfig, der wurde von John Haldane entwickelt, Ende des 19. Jahrhunderts. Mit ihm lässt sich ein Vogel mit Vergiftungserscheinungen wiederbeleben. Man kann durch den als Haltegriff dienenden Tank Sauerstoff in den Käfig leiten.
Dass man solche Käfige entwickelte, hatte freilich auch damit zu tun, dass die Bergleute Beziehungen zu ihren gefiederten Begleitern unter Tage aufbauten.
Es heißt, einige Bergleute haben die Einführung elektronischer Sensoren Mitte der 1980er abgelehnt, weil sie dadurch diese Kameradschaft zu den Tieren verloren. Mitunter wurden auch kleine Särge für die verstorbenen Vögel angefertigt.
Und damit zu einer Region, die ganz besonders vom Bergbau geprägt wurde.
Wir begeben uns ins Ruhrgebiet der 1970er Jahre.
Daher wird die Smogwarnstufe 1 ausgerufen. Gesetzlich vorgesehene Beschränkungen werden hierdurch noch nicht ausgelöst. Es muss allerdings damit gerechnet werden, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden durch Ausruf der Warnstufe 2 solche Einschränkungen für den Kraftfahrzeug...
So authentisch die Reporterstimme auch klingen mag, hierbei handelt es sich um einen Spielfilm, den der noch junge Wolfgang Petersen für das Fernsehen realisiert hat.
Und ja, genau der Wolfgang Petersen, der später mit Das Boot den Sprung nach Hollywood schaffen sollte.
Der Film Smog von 1973 erzählt die Geschichte eines Smog-Alarms im Ruhrgebiet. Es ist eine Inversionswetterlage, also das heißt, unten ist es kalt, oben drüber sind warme Luftschichten und die verhindern, dass die ganzen Industrieabgase und das, was aus den Auspuffen der Autos rauskommt und sowas, dass dieser ganze Dreck abziehen kann nach oben. Dadurch entsteht unten eine sehr hohe Konzentration von Schwefeldioxid und dadurch... Naja, wird die Luft quasi giftig und man kann sie sehr gut sehen. Sie ist so gelblich, bräunlich und Leute werden krank. Leute müssen ins Krankenhaus, Leute fallen um, Leute sterben. Und die Politik hat schon Regelungen erlassen, wie man in so einer Situation verfahren sollte und versucht, diese Regelungen jetzt umzusetzen. Und die Industrie glaubt nicht so ganz genau, dass sie daran schuld ist und argumentiert immer mit dem Geld, das man verliert, wenn man irgendwie die Produktion einstellt und sowas. Und dadurch erzählt der Film so die Konflikte zwischen den Menschen, die einfach nur Luft atmen wollen in ihrem Zuhause, zwischen der Politik, die gemerkt hat, dass man irgendwas machen muss, und zwischen der Industrie, die, naja, ihren eigenen Interessen folgt.
Erklärt uns der Journalist Lukas Heinser, der sich mit dem Film intensiv beschäftigt hat.
Smog ist ein Kofferwort aus dem Englischen. Smoke und Fog.
Rauch und Nebel.
Es bezeichnet die erhöhte Luftschadstoffkonzentration über stark besiedelten Gebieten, also Städten.
Das sind fossile Brennstoffe, die schwefelhaltig sind. Und dieser Schwefel, den riecht man, das ist das eine, ne, da riecht man also sehr stark. Und auf der anderen Seite bildet der aber auch eine Art Nebel. Ja, das heißt, der zieht Wasser an, der ist hygroskopisch, wie man sagt, ne? Und der bildet dann eben so eine richtig dicke Suppe. Und die ist bei bestimmten Wetterlagen, dann sitzt die so richtig in der Stadt drin, auf der Stadt drauf, ist dann diese sogenannte Dunsthaube. Auch wieder sowas wie bei einem Vulkan, bei dem ja auch oft Schwefelverbindungen frei werden bei einem Vulkanausbruch. Und diese Sachen sind natürlich ganz, ganz besonders schädlich.
Im Film ist die Schwefelbelastung in der Luft so stark, dass sogar die Strumpfhosen Löcher bekommen.
Es ist grau in grau, dunstig, neblig, trüb, düsteres, gelbliches Licht, wie man das heute vielleicht aus Kanada oder den USA kennt, wenn dort große Waldbrände toben.
Wenn man sich das heute anschaut, sieht das ein bisschen unrealistisch und sehr, sehr merkwürdig aus. Und das war damals einfach die Wirklichkeit. Also ich habe immer wieder von meinen Großeltern gehört, von meinen Großmüttern natürlich vor allem, dass sie die Wäsche im Ruhrgebiet nicht aufhängen konnten, weil die dann natürlich dreckig wurde.
Was aber wirklich so erstaunlich an dem Film Smog war, ist, wie er wahrgenommen wurde, als er im April 1973 zum ersten Mal in der ARD ausgestrahlt wurde.
Denn das alles wirkte wie eine Live-Berichterstattung. Die Zuschauer, gerade im Ruhrgebiet, atemlos vor den Fernsehgeräten.
Und wenn man später eingeschaltet hat in diese Sendung oder in diesen Film, musste man an manchen Stellen glauben, dass man gerade eine Sondersendung sieht, die sich auf etwas bezieht, was man selber vielleicht gerade vor der Tür gar nicht wahrgenommen hat.
Genau diesen Realismus provozierten Regisseur Wolfgang Petersen und der Drehbuchautor Wolfgang Menge. Statt Schauspieler standen echte Nachrichtensprecher vor der Kamera. Die gleichen Journalisten, die Menschen aus dem Fernsehen kannten.
Außerdem war Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt die einzige Region in Deutschland, wo es tatsächlich schon gesetzliche Regelungen gab, was passieren sollte, wenn bestimmte Smogwerte erreicht werden. Fahrverbote, Einschränkung der Industrie etc.
Das war also auf erschreckende Weise alles sehr glaubhaft.
Ja, also es gibt Zeitungsberichte, dass Leute wirklich Angst hatten um ihre Kinder, dass angeblich irgendwie Leute ihr Haus verlassen haben, um wegzufahren, was keine gute Idee ist, weil ja auch im Film die ganze Zeit gesagt wird, dass man das Auto eher stehen lassen sollte.
Aber klar, da machen Leute abends den Fernseher an und sehen eine scheinbare Sondersendung darüber, wie in ihrer direkten Nachbarschaft Menschen krank werden, Kopfschmerzen haben, gereizte Lungen, Atemnot und sogar sterben. Die hatten einfach Schiss.
Ob man das heute noch so drehen und ohne Triggerwarnung ausstrahlen würde?
Gerade heutzutage, wo man so viel mit Fake News zu tun hat und sowas, ist es ethisch ein bisschen schwieriger mit dieser authentischen Fiktionalität oder fiktionalen Realismus oder so, damit so zu arbeiten.
1985 wurde aus der Fiktion Realität. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen rief Smogalarm der höchsten Stufe, der Stufe 3, aus. Wegen der immensen Schadstoffkonzentration in der Luft durften dann in Teilen des Ruhrgebiets Autos nicht mehr fahren, Schulen blieben geschlossen und Fabriken mussten die Produktion einstellen oder zumindest drosseln.
2 Jahre später und knapp 600 Kilometer davon entfernt.
Am 22. Januar wurde in Dresden der erste sogenannte Industrienebelalarm ausgelöst. Über den Regionalfunk wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Ältere Bürger und Kinder sollten sich möglichst nicht ins Freie begeben. Die Bewohner der Neubaugebiete wurden über Lautsprecher der Polizei informiert. In den Meldungen fehlten jedoch Aufforderungen, die Heizung zu drosseln und den Autoverkehr einzuschränken. Messwerte der Luftverschmutzung wurden nicht bekannt gegeben.
DDR-Umweltaktivistin des grünökologischen Netzwerks Aache hat mit Unterstützung westdeutscher Journalisten illegal eine Dokumentation über die gravierenden Umweltprobleme in der DDR gedreht. Ausschnitte daraus wurden dann im September 88 im ARD-Magazin Kontraste ausgestrahlt.
Durch die Ausstrahlung erfuhr auch die DDR-Öffentlichkeit, zumindest diejenigen mit Zugang zu Westfernsehen, von den katastrophalen Umweltproblemen. Zum Beispiel von der schwerwiegenden Luftverschmutzung in Industriegebieten und großen Städten.
Und wenig später dann schwarz auf weiß. In der vom Netzwerk Aachen herausgegebenen Untergrundzeitschrift Aachen Nova wird der Ministerratsbeschluss von 1982 zur Geheimhaltung sämtlicher Umweltdaten veröffentlicht, der von der SED-Regierung ebenfalls zur Geheimsache erklärt worden war.
Die DDR-Bevölkerung ließ man im Unklaren über die Gefährdung durch Umweltverschmutzung, weil seit 1982 Verschlusssache.
Aber die Probleme waren nicht zu leugnen. Es entging weder den Augen noch den Nasen der Bevölkerung.
Das wurde auch bei einer Veranstaltung hier am Deutschen Hygienemuseum im Oktober 1987 offenbar.
Bei einer Podiumsdiskussion versuchte man dem Thema Gesundheit und Umwelt in unserer Stadt gerecht zu werden und scheiterte selbstredend.
Dresden, Vorpreis, das ist wirklich kein Geheimnis.
Auf das Podium prasselte die geballte Kritik an der Umwelt- und Informationspolitik im Bezirk Dresden ein.
Im internen Papier des Ministeriums für Staatssicherheit wird später ein inoffizieller Mitarbeiter darlegen: Es war für mich der größte Tiefgang seit Jahren.
Und was vielleicht für die Stadtsicherheit noch schwerer wog, beim Publikum im Saal in Dresden handelte es sich gar nicht so sehr um Oppositionelle aus der illegalisierten Umweltbewegung, die in ihrem Tun stets von staatlichen Repressionen betroffen waren.
Sondern Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft der Elbestadt.
Hier schien vielleicht im Kleinen schon auf, was später folgte.
Umweltgruppen wie die Arche konnten mit der friedlichen Revolution aus der jahrelangen Illegalität treten und sich an den landesweiten Protesten beteiligen. Und gleichzeitig kamen ökologische Forderungen bei den Demonstrationen 1989 dann auch aus der Breite der Gesellschaft. Ganz schön dicke Luft in West und Ost. Smog im Ruhrgebiet, Smog in Dresden und Smog in Frankfurt.
Und wie kommst du jetzt auf Frankfurt?
Michael Holm sang doch 1971 über den Smog in Frankfurt.
Ja, das stimmt. Und das Ganze auch von keinem Geringeren produziert als von Giorgio Moroder.
Aber ich vermute jetzt direkt, ich darf da keinen Einspieler machen, weil du hast wieder Sorge wegen Copyright.
Ja, wegen Copyright habe ich was dagegen. Und die Leute sollen ja auch unsere Playlist zum Podcast anhören. Die findet ihr in den Shownotes oder auf der Website unseres Podcasts.
Über Smog reden wir heute nur noch selten. Und das aus guten Gründen, sagt Katharina Löser von der TU Dresden. Ihr kennt sie aus der ersten Folge.
Weil wir uns technologisch natürlich auch verbessert haben. Das heißt also, es gibt natürlich Technologien, die sowieso schon filtern, sodass es natürlich zu solchen extremen Smog-Ereignissen im besten Fall gar nicht mehr kommen kann.
Ende der 90er Jahre. Die Zeit.
Backstreet's back, alright.
Ich hab da eher Oasis
Everybody
gehört.
Everybody.
Bitte erzähl jetzt die Geschichte.
Ende der 90er Jahre. Also etwa 15 Jahre, nachdem die Bundesregierung eine Katalysatorpflicht für alle neuen Benzinautos beschloss, sitzt ein Mädchen im Badezimmer ihrer Eltern. Sie wiegt sich vor und zurück. Sie weint. Sie atmet sehr schnell und kurz. Denn sie hat das erste Mal in ihrem Leben furchtbaren Liebeskummer.
Dieses Mädchen bin ich. Und was ich da intuitiv mache, das fühlt sich gut an. Meine Mutter wird mich später schimpfen, weil Hyperventilieren so furchtbar gefährlich sei.
Das Hyperventilieren hat einen schlechten Ruf wahrscheinlich seit den frühen 60ern, seit den Beatles-Konzerten, als halt die ganzen Frauen bei den Beatles-Konzerten ohnmächtig geworden sind.
I love the Beatles for them and I'll always love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart.
Weil es halt ein großes medizinisches Problem war damals, und weil die auch irgendwie, hat man halt so ein Problem mit den Massenpaniken gehabt, irgendwie, wenn die zusammenklappen und auf einmal dann drin Druck entsteht. Aber deswegen ist es, glaube ich, so eine Sache, deswegen wurden wir immer davor gewarnt, nicht zu hyperventilieren.
Sagt Paul Philipp Hanske. Zusammen mit Benedikt Zahreiter hat er das Sachbuch Ekstasen der Gegenwart geschrieben und darin Kulturtechniken untersucht, die ekstatisches Erleben auslösen können. Dabei sind die beiden nicht nur einmal auf das Thema der Atemkontrolle gestoßen.
Wobei, so tief muss man gar nicht in den Geschichtsbüchern wühlen. Manchmal reicht wohl schon ein Gang aufs Schulklo.
Das Wegdrücken ist ein sehr interessantes Phänomen, was anscheinend weltweit stattfindet. Wir wissen nicht, wir konnten nicht rausfinden, wie lange es das schon gibt, aber vermutlich lange.
Bei uns hieß das übrigens Tauchertest und das Verfahren wurde durch den vorherigen verbotenen Genuss einer Zigarette verstärkt, wurde mir erzählt.
Ich kannte das gar nicht.
Nee, du saßt ja auch daheim und hast geheult. Oh, Mic drop.
Im englischen Sprachraum ist es als zum Beispiel als Good Girls High gebräuchlich. Meistens findet es auch fluglos statt. Dann hyperventiliert man meistens in der Hocke, steht dann auf und dann drückt jemand gegen den Brustkorb. Normalerweise, wenn es gut läuft, sinkt man den Freunden in die Arme, liegt dann für ungefähr eine halbe Minute bewusstlos am Boden und taucht dann wieder sehr schön zurück zum Bewusstsein. Und das Zurücktauchen ist eigentlich das Schönste daran. Der reine Bewusstlosigkeitsaspekt, der ist irgendwie halt black.
Definitiv haben Menschen diverser Jahrhunderte und aus verschiedenen Kulturkreisen Atemtechniken praktiziert, die der Bewusstseinsveränderung dienten.
Das meiste muss man historisch rekonstruieren. Da gibt es dann so ein paar Gemeinsamkeiten. Die eine ist zum Beispiel, dass in allen schamanischen Kulturen die Trommel zum Einsatz kommt, Schamanentrommel und der Tanz. Diese drei Sachen gehören eben zusammen mit der Trommel, dann der synchronisierte Atem.
Diese uralten Kulturtechniken machte sich auch der tschechische Psychiater und Psychotherapeut Stanislav Grof zusammen mit seiner Frau Christina Grof zunutze und entwickelte in den 1970er Jahren das sogenannte holotrope Atmen.
Er hat es nicht erfunden, er hat eine altverbreitete Kulturtechnik, hat er in Reihenform extrahiert und anwendbar gemacht in so einem Seminarkontext.
In Prag hatte Grof zuvor an der Wirkung von psychedelischen Drogen wie LSD geforscht. In seiner wissenschaftlichen Arbeit in den 50er und 60er Jahren wollte er so mehr über die Ursachen und Wirkweisen von psychotischen Zuständen lernen.
In Prag gab es da auch eine große Forschergruppe. Stanislav Grof ist dann als Vertreter dieser Forschergruppe nach Amerika gekommen, ist da mit dem Dreigestirn der Psychedelikforschung, Timothy Leary, Ralph Metzner und Ram Dass in Verbindung gekommen, ist in Amerika geblieben und hat dann, als es in den 1960er und vor allem in den 70ern dann zunehmend schwer war, an LSD ranzukommen, hat er nach Alternativen gesucht und hat dann diese Atemtechnik entwickelt am Esalen-Institut. Jetzt ist es ein unbezahlbarer Silicon Valley-Außenposten, wo man für sehr viel Geld Yogakurse machen kann. Damals war es noch alles sehr viel gegenkultureller.
In den 70er Jahren traf die Idee auf offene Ohren.
Die Tage der Mary Branksters waren rum. Und wie verlockend die Idee zur Bewusstseinserweiterung, nicht mehr LSD-gedrängten Orangensaft züffeln zu müssen, sondern clean, neue Bewusstseinszustände zu erfahren.
New Age und Detox. Ich hör dir trapst.
Man muss tatsächlich angeleitet werden, weil das ist ein so kontraintuitives Schnaufen, dass man das, selbst wenn man es sich vornimmt, hält man das nicht durch. Das ist ähnlich, wie man es nicht die Luft anhalten kann auf Dauer. Also wenn man sagt, oh Körper, was soll das, der Schmarrn? Und dann kommt man wieder ins normale Schnaufen rein. Man muss quasi, es muss tatsächlich sowas wie ein Zwang angelegt werden von außen.
Und auch wenn das holotrope Atmen für gesunde Menschen im Grunde kein Gesundheitsrisiko birgt, es gibt gute Gründe, warum es unter professioneller Anleitung stattfinden sollte.
Das Erste, was man merkt, ist, dass man irgendwie sehr zu schwitzen beginnt. Dann merkt man tatsächlich irgendwie, bemerkt man Schmerzen, ja? Also im Brustraum tut es irgendwie weh. Dann das Nächste, was passiert, ist auch nicht allzu angenehm. Es ist so, dass eigentlich alles ein bisschen einschläft. Ja? Die Hände schlafen ein. Also das ist dieser Kontrollverlust, der kann auch irgendwie dann ganz schön gruselig werden. Und es fühlt sich jetzt so an, als ob es gerade nicht allzu gut wäre, was man machen würde.
Die Veränderung des Atemrhythmus soll zu tieferen Bewusstseinsebenen führen. Und tatsächlich habe ich Freunde, die auf der Suche nach mehr Ausgeglichenheit oder nach sich selbst oder in einer Midlife-Crisis entsprechende Seminare besucht haben. Die beschreiben die Erfahrung als intensiv und spirituell, durchaus mit einem drogeninduzierten Rausch vergleichbar.
Was dann genau im Körper passiert, das ist irgendwie beim holotropen Atmen ja irgendwie dann versucht worden zu erforschen, indem man die Leute auch dann irgendwie in die Röhre gelegt hat und verkabelt hat. Im Endeffekt ist es halt eine Überventilation. Ja. Also es ist, wir sagen auch jetzt nicht, dass das das Einzige ist, was irgendwie wirkt in der Seance oder in der Ekstase. Aber diese Hyperventilation ist natürlich eines der mächtigsten Tools, die in andere Bewusstseinszustände versetzen.
Der Ekstase haben wir letztes Jahr eine ganze Podcast-Folge im Glückskarussell gewidmet. Könnt ihr noch immer überall hören, wo es Podcasts gibt.
Damals haben wir den Kick auf der Achterbahn gesucht, mit dem Neurowissenschaftler Prateep Beat über psychoaktive Substanzen gesprochen und uns mit dem Auspeitschen als Kulturpraxis, der Reinigung und Ekstase beschäftigt.
Und diese Erfahrung habe ich am eigenen Leib machen dürfen.
Und auch in diesem Podcast schicke ich Katrin wieder in Selbsterfahrung. Dieses Mal erprobt sie sich in Atemkontrolle, aber nicht beim holotropen Atmen, sondern dem Apnoe-Tauchen, also dem Tauchen ohne Sauerstoffflaschen. Ob sie wieder auftaucht?
Nach einer sehr idyllischen sommerlichen Fahrt über Landstraßen von Dresden aus treffe ich Benny, der ist Tauchlehrer, am Hausteinsee, da im Tauchcenter Steiner.
Hallo. Hallo. Hi, ich bin Katrin.
Hi, grüß dich, Benny.
Hi, grüß dich.
Ich zeig dir mal an.
Ja, ich stelle mal meinen Rucksack kurz hier ab, ja?
Genau, und das ist der Hausteinsee. Das war mal früher, wie man sieht, ein Steinbruch.
Ja.
Granit haben die abgebaut, bis in die 70er Jahre. Dann haben sie den Stöpsel gezogen oder besser gesagt die Pumpe ausgemacht. Mhm. Die stand dort, wo die zwei gelben sind. Da ist der tiefste Punkt,
ah, ja, okay.
33 Meter ungefähr. Jetzt ist relativ viel Wasser drin. Und dann ist das Ding sukzessive vollgelaufen. Und dann wurde es mal zu DDR-Zeiten noch von der GST genutzt als Tauchgewässer.
Mhm.
Und Anfang der 90er, gleich 90 oder so, nach der Wende haben die das, also der Uwe und sein Partner, haben das dann gepachtet erstmal,
okay,
und haben dann hier die Tauchbasis sofort eröffnet.
Der Hausteinsee ist wirklich, wirklich unheimlich schön und vor allen Dingen ist es wahnsinnig friedlich hier. Wir schauen von einer hohen Terrasse aus in funkelndes Wasser. Fast gänzlich ist der See von steilen Felswänden und Bäumen umgeben. Benny zeigt mir die Anlage, es riecht nach Neoprenanzügen und Urlaub und ich lerne mehr über das Apnoe-Tauchen, also dem Tauchen ohne Sauerstoff.
Im Freediving gibt es grob gesprochen drei Disziplinen. Einmal die Statik, bewegungslos da liegst mit einem Atemzug und so lange wie möglich aushältst mit diesem Atemzug. Und dann gibt es Streckentauchen, horizontal, wie lange kann ich mit einem Atemzug in einem Becken oder in einem See hin und her tauchen. Und es gibt die senkrechten Disziplinen, wo wie tief kann ich tauchen mit einem Atemzug, mhm, und dann natürlich runter und auch möglichst wieder nach oben kommen. Irgendwann wird es unangenehm, der Körper hat nun mal diesen Drang zu atmen. Das ist so ein bisschen der Irrtum. Man atmet eigentlich nicht, um Sauerstoff aufzunehmen, sondern um das Kohlendioxid, was sich anreichert durch den Verbrauch. Das will man abatmen, weil das mit der Zeit, wenn es in einem gewissen Level steigt, dann auch giftig wird und für den Körper. Und deswegen sagt der Körper, ich will Kohlendioxid abatmen.
Mhm.
Und er sagt nicht unbedingt, also es gibt keinen direkten Impuls zu sagen, ich habe zu wenig Sauerstoff, ich will einatmen, weil ich sonst in Ohnmacht falle, sondern ich will Kohlendioxid abatmen.
Okay.
Ja.
Neben dem braunen Holzhaus mit dem roten Dach, wo die Tauchschule untergebracht ist, ist eine kleine, grasbewachsene Lichtung. Da gehen Benny und ich jetzt hin. Ich liege auf dem Rücken im Gras. Sonne kitzelt mir ins Gesicht, aber auf die gute Art.
Ich gebe dir mal mein Handy und lege dir das auf den Bauch, okay, als kleines Gewicht.
Ja.
Legst du hier so hin, dass du so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst für deinen Bauch. So, den fühlt man ja manchmal gar nicht. Und wenn du jetzt einatmest, ist es ja so, es kommt Luft rein. Also muss es ja irgendwie sein, dass sich was ausdehnt. In dem Fall atmest du, wenn du einatmest, und drückst quasi das Handy so ein bisschen mit deinem Bauch raus. Und wenn du ausatmest, sinkt das Handy quasi wie in deinen Bauch ein. Und das fängst du jetzt mal so ein bisschen an zu forcieren. Du kannst weiterhin durch die Nase atmen. Ausatmen könntest du auch durch den Mund. Die Ausatmung immer ein bisschen länger gestalten als die Einatmung.
Mhm.
Und du beobachtest dich mal so ein kleines bisschen beim Atmen. Wie du einatmest. Und wenn du dich dann schon so ein bisschen eingefuchst hast, nenne ich es jetzt mal, machst du mal nach jeder Einatmung eine ganz kleine Pause. Du genießt also das, Sauerstoff oder Luft ist reingekommen, deine Lungen sind gefüllt, fühlt sich alles sehr gut an. Und du machst eine ganz kleine Pause, vielleicht so von 1-1,5 Sekunden, und dann lässt du die Luft wieder von alleine entweichen, ohne dass du aktiv jetzt die Luft rauspresst, sondern lässt die einfach entweichen. Okay. Und das kannst du entweder durch die Nase machen oder du öffnest leicht den Mund und atmest durch den Mund aus.
Wir machen diverse Übungen für meine Atmung, meine Entspannung und auch mein Körperbewusstsein. Zum Beispiel einen Bodyscan, wo ich von den Füßen an bis zu den Haarspitzen mental durch meinen Körper wandere. Schau, wie es dem eigentlich geht. Denn Apnoe-Tauchen ist Kopfsache.
Du hast gerade schon gesagt, gerade bei dieser statischen Disziplin, dass es da nicht nur um Lungenvolumen geht und wie lange kann ich die Luft anhalten, sondern das ist doch auch eine hochmentale Disziplin, oder?
Ja, also Statik vielleicht am meisten noch, weil ich dort überhaupt keine Bewegung drin habe. Mhm. Aber auch die anderen Freediving-Disziplinen sind sehr mentale Disziplinen. Man muss also in der Lage sein, sich auf den Punkt extrem entspannen zu können. Mhm. Man hat also nicht irgendwie Zeit und kann sich da in der Vorbereitung schon, aber dann während des Tauchgangs muss ich entspannt sein, weil ich sonst eben sehr viel Sauerstoff verbrauche und die Tauchzeit und der Tauchgang kürzer wird. Also es ist sehr mental fordernd. Ich muss mich in einer Umgebung, wo ich ja weiß, ich kann dort nicht einfach Luft holen, weil ich unter Wasser bin, trotzdem so mental entspannt bleiben, dass ich so wenig wie möglich Sauerstoff verbrauche.
Ich bin einigermaßen gut entspannt. Ich atme tief und versuche, meine Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Vögel zwitschern auf der Lichtung.
Vorbeiziehen lassen, nicht bewerten. Mhm. Nicht bewerten. Oh Mann, das ist so laut, der Vogel, der schreit so. Das nervt, ich will mich hier konzentrieren. Und das ist zum Beispiel eben auch im Freediving. Deswegen sagt man, man muss in der Lage sein, sich auf den Punkt zu entspannen, weil man hat eine gewisse Zeit im Freediving, wenn man jetzt zum Beispiel eine Competition macht, gibt es eine gewisse Vorbereitungszeit, wo man sich runteratmen darf und dann irgendwann sagt aber jemand so, jetzt geht's aber los, jetzt kann, und dann hat man noch 10 Sekunden und dann muss es auch irgendwo losgehen und dann muss man entspannt sein. Wenn man es nicht ist, wird es sich auf das Ergebnis auswirken. Mhm. Ja. Und das ist sicherlich manchmal schwierig.
Wir machen noch eine Trockenübung. Benny zählt mich über 2 Minuten in die tiefe Atmung und dann Luft anhalten. Wie das war, erzähle ich noch nicht, weil ich bin ja ein Fisch, der jetzt ins Wasser soll. Und genau da werde ich die gleiche Übung umsetzen. Jetzt erstmal Neopren anziehen und dann geht es auch schon die steilen Stufen zum See runter.
Okay, wir sind jetzt hier unten zum Wasser gegangen. Ich sehe vor mir einen Einstieg. Da kann man runterlaufen, wahrscheinlich auch so, weil man mit Tauchzeug ein bisschen mehr wiegt.
Ja.
Ist ein bisschen angenehmer, wenn man Flaschen und alles auf dem Rücken hat.
Ein bisschen sicherer.
Ja. Und was machen wir jetzt?
Jetzt hast du erstmal die herrliche Möglichkeit, ins Wasser zu gehen und dich dann ein bisschen mit dem Wasser vertraut zu machen, wie sich das anfühlt, wenn man so hochploppt mit dem Neoprenanzug und erstmal das Wasser reinlaufen zu lassen. Es wird erstmal kalt sein, aber dann wärmt dich deine eigene Körperwärme wärmt dich dann auf.
Ja.
Machst noch hier die Reißverschlüsse überall zu. Und dann starten wir einfach mal einen Statikversuch. Wir werden das so ähnlich machen wie an Land. Wir machen erstmal runteratmen, in Ruhe 2 Minuten, dann eine halbe Minute anhalten. Und wir können dann, wenn du willst, auch mal einen Maximalversuch machen. Mhm. Du probierst einfach so lange, wie es geht.
Okay.
Und ich bin immer bei dir und führe dich durch diesen Tauchgang im Sinne von, dass ich mit dir rede und mal vielleicht kleine Sachen von dir abfordere, dass ich weiß, du bist noch da. Heb meinen linken kleinen Daumen und zeig mir, dass du noch anwesend bist. Und dann schauen wir mal, wie sich das für dich anfühlt.
Ja, also Taucherbrille bzw. Tauchermaske auf und dann ab ins Wasser.
Okay, ja, schwer runterzukommen.
Sieht gut aus.
Und dann versuche ich, hier im Wasser wieder zur Ruhe zu kommen.
Du legst dich jetzt erstmal wieder rein, atmest dich entspannt runter über den Schnorchel.
Ja.
Dann würde ich dir wieder die Zeit sagen.
Aha, okay.
Und dann versuche ich auch wieder hier im Wasser zur Ruhe zu kommen. Benny stellt sich neben mich.
Noch 1 Minute.
Eine Hand legt er auf meinen Rücken, damit ich nicht wegtreibe.
Noch 1,5 Minute.
Ich treibe, also von Benny gehalten, im Wasser auf dem Bauch. Den Kopf habe ich seitlich und mache tiefe, lange Atemzüge und versuche, meine Lunge an viel Luft zu gewöhnen und in die Ruhe zu kommen.
Letzten 10 Sekunden und den letzten tiefen Atemzug nehmen. Und dann lässt du einfach den Kopf unter Wasser, entspannst dich, genießt die Atempause. Ich halte dich fest. Ah, das sieht super aus, wie du das machst. Sehr schön. Versuch noch, den Kopf ein bisschen locker fallen zu lassen, den Nacken zu entspannen. Sehr gut.
Unter mir bricht sich Sonnenlicht im Wasser. Ein paar neugierige Fische schwimmen vorbei. Ich fühle mich ganz gut jetzt hier in diesem Element.
45 Sekunden, sehr gut machst du das. Gib mir mal mit deinem linken kleinen Finger ein Zeichen. Einfach strecken. Gut, danke schön. Wieder entspannen. Eine Minute ist rum. Machst du sehr gut. Sehr schön entspannt bist du.
Und dann wird's schwieriger.
Wenn jetzt der Drang zu atmen einsetzen sollte, weißt du, es ist genug Sauerstoff da. Du kannst es also noch ein kleines bisschen rauszögern. Meistens fängt das Zwerchfell an, ein bisschen zu kontrahieren. Anderthalb Minuten hast du schon.
Jetzt kann ich nicht mehr.
Und atmen, tief atmen.
Immer wenn du von atmen redest, habe ich das Gefühl, ich will atmen.
Ich werde es jetzt immer verpacken.
Nee, das hat eigentlich gut funktioniert.
Ja, du warst super entspannt. Anderthalb Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Einwandfrei. Sehr cool.
Ich werde auch einfach gern gelobt.
Du hast das super gut gemacht. Wenige schaffen das beim ersten Mal so. In deinem Zustand, muss man natürlich auch sagen noch. Nee, wirklich, aber jetzt mal ohne Mist, das ist okay. Erfahrungsgemäß ist das so, was die meisten ohne Probleme schaffen, anderthalb Minuten. Dann setzt so der Atemreiz ein, dann wird es unangenehm oder man denkt, oh fuck, ich liege hier unter Wasser, ich muss jetzt mal irgendwas tun.
Ein bisschen planschen wir noch und wiederholen unsere Übung. Länger schaffe ich es aber nicht mehr. Ich weiß, Apnoe-Tauchen hört sich nach Action und krasser Competition an. Und so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ich meine, immerhin liegt der Weltrekord in Statik beim 9 Minuten 4. Und davon bin ich weit entfernt. Aber ich sag euch was, das ist nicht mein Fazit, sondern dass ich so entspannt wie lange nicht mehr bin. Ich erinnere mich, dass ich mal eine Zeit lang Waldspaziergänge gemacht habe und dabei versucht habe, sehr bewusst und tief zu atmen. Und wie wohltuend das war. Klar ist Atmung ein Automatismus. Aber vielleicht sollten wir vieles im Leben nicht immer so selbstverständlich nehmen, sondern bewusst genießen. Vielleicht sollte ich mal wieder solche Spaziergänge machen. An dieser Stelle tausend Dank an das Tauchzentrum Steiner und an Benni fürs Erinnern. Das war schön.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Ihr hörtet Das Luftschloss.
Ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Konzept, Recherche, Moderation und Produktion:
Katrin Altschner und Martin Frank.
Audio Layout:
Jakob Mäsel.
Grafik und Website:
Fizzy Mint, Leipzig.